Ich bin ja heute so froh und stolz, auch ein bisschen. Diese Frau weiß, worum es geht. Und das ist dann scharf. Ich habe ihre Videos damals gesuchtet, wie man so schön sagt, und sie hat mir sehr gut getan. Umso mehr freue ich mich, dass sie mir zugesagt hat für meinen Podcast. Ich habe mit ihr natürlich über das Thema Traumata gesprochen, aber auch, was können wir als Gesellschaft erreichen. Ich wünsche euch eine fabelhafte Woche und bis bald.
Willkommen im Podcast von Anastasia Umrich. Mindpunk on Air, where future thinkers drop the mic.
Hallo, liebe Dami, jetzt nochmal ganz offiziell. Ich bin sehr, sehr dankbar für unsere Begegnung. Ich habe schon so oft gedacht, dass ich dich unbedingt einladen möchte. Und jetzt hat es geklappt. Dankeschön.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Anastasia.
Ich habe mich vorhin ein bisschen vorbereitet. Ich habe mir ein paar Interviews mit dir angeguckt und deine Videos, du hast ja sehr viele. Und ich habe mich dann gefragt, ob du noch Freude hast an diesen Themen, weil du das ja seit so vielen Jahren besprichst. Habe ich gedacht, oh je, wie macht sie das? Weil ich habe dann alle 2 Jahre keine Lust mehr auf meine Themen. Ja, wie geht's dir damit seit so vielen Jahren?
Eine gute Frage, eine wichtige Frage. Also, es verändert sich insofern, dass ich, also, aber das habe ich schon immer gemacht, tatsächlich mein ganzes Leben, dass ich lange Urlaub mache. So, also wirklich dann auch ziemlich raus bin. Also, ich mache natürlich noch ein bisschen was, aber ich bin einfach weg. Das mache ich schon seit ich, keine Ahnung, 25 bin. Also, ich bin ja schon immer selbstständig und habe immer dafür gesorgt, dass ich einfach zwischendurch weg kann, so, und raus aus allem. Das ist ein wichtiger Faktor.
Ja, da habe ich jetzt schon viel für mich gelernt, ja.
Ja, also ich bin einfach, ja, gerne unterwegs, ich bin gerne weg, so, und das andere ist tatsächlich, dass es einfach mein, glaube ich, mein Lebenshobby ist, das Thema. Also, ich kann mir, also ich probiere es immer mal wieder. Ich denke, ich lese jetzt nur noch Romane. Also Krimis lese ich sowieso, aber immer, aber das, ich lese jetzt nur noch Krimis und Romane. Aber es klappt nicht. Ich bin einfach, ich finde das Leben so faszinierend und auch meine eigene Reise natürlich, die wirklich dann ja mich hierher geführt hat. Und ich kann mir nicht vorstellen, mich nicht mehr dafür zu interessieren. Das sind nur kurze Phasen, wo ich denke, ah, oh, jetzt mal was anderes. Also mein Interesse ist natürlich, mein Interessensgebiet ist natürlich weiter als Trauma. So, also das ist klar. Also ich lese jetzt nicht mehr ständig irgendetwas über Trauma, sondern mich interessiert ja Trauma letztlich nur, auch in meinem eigenen Leben, wie kann ich so verarbeiten, dass ich mich lebendiger fühle? Also dass ich ins Leben komme. Also Trauma ist ja einfach nur ein Hindernis quasi, was uns hindert, uns lebendig und verbunden zu fühlen. Und deswegen ist es kein Selbstzweck an und für sich, das Thema, sondern zu verstehen, wie gehen wir damit um und was ist Leben überhaupt? Also wie funktioniert Leben?
Bevor wir auf die Frage eingehen, was ist Leben, weil diese Frage beschäftigt mich persönlich auch sehr, würde ich dich gerne fragen, glaubst du hast deine Lebensaufgabe gefunden? Also fühlst du dich so richtig so angekommen?
Also ich bin gar niemand, auch wenn mir das oft unterstellt wird, die eine Mission hat.
Das
Nee,
wundert
das,
mich jetzt.
ja, genau, es wundert immer alle. Aber ich habe keine Mission. Aber ich lehre gerne. Aber ich habe keine Mission. Ich lehre einfach gerne. Ich gebe gerne weiter, was ich lerne. Da leiden auch alle meine Freundinnen drunter, dass sobald ich was Neues gelesen habe, ich sie zutexte damit. Aber ich habe keine Mission. So, also das fände ich viel zu anstrengend. Ich will niemanden missionieren. Wenn sich jemand interessiert, gebe ich mein Wissen super gerne weiter. Aber ich habe überhaupt nicht das Bedürfnis, irgendjemanden zu missionieren. Und ich glaube auch nicht daran, dass ich die Macht habe, die Welt zu verbessern. Vielleicht für ein paar wenige Menschen macht das einen Unterschied. Das ist wunderschön. Und ich bin ganz, ganz, fühle mich sehr geehrt, wirklich oft, und dankbar, dass ich was im Leben bewirken kann und konnte. So. Und ich glaube, am missionarischsten in meinem Leben war ich unterwegs als Vendo-Trainerin, Selbstverteidigung, Selbstbehauptung für Frauen und Mädchen. So in meinen 20ern, da war ich noch missionarischer, ja, so, und aber inzwischen, wie gesagt, ich lehre gerne. Das ist etwas, was mich schon, denke ich, ausmacht.
Das Thema, ich sag mal, Traumaheilung, also ist dein Thema Traumaheilung oder würdest du das Feld noch größer beschreiben? Körpertherapeutin oder wie bezeichnest du dich selbst?
Also ich bezeichne mich eigentlich immer nur, wenn ich das muss von außen, weil andere eine Berufsbezeichnung haben wollen. Ja. Ich selber operiere für mich selber damit gar nicht. Also für mich selber bin ich halt Dami. Und so, und ich arbeite in diesem Bereich, aber das bin ich nicht. Also ich bin da nicht total absorbiert von, dass es nichts anderes gibt. Und ich habe ja schon gesagt, es gibt einfach viele Themen, die mich interessieren, in diesem ganzen breiten Spektrum, ja, das Leben zu verstehen. Also wie ticken wir, warum tun wir solche Sachen? Wie ist es möglich, dass ich, als ich noch jung war, gab es noch eine Frauenbewegung, es gab eine junge Demokratie in Deutschland. Wie kann es sein, dass Menschen das alles schon wieder vergessen haben und die AfD wählen oder jemanden wie Trump an die Macht bringen? Das sind für mich Dinge, die machen mich neugierig. Ja, wie kann ich das verstehen, auch wenn ich es nicht verstehe? Also ich kann es erklären, aber ich kann es emotional nicht verstehen. Aber ja, das sind Sachen, die mich einfach auch durchaus interessieren, weil sie zum menschlichen Sein dazugehören.
Und weißt du, was mich auch so fasziniert? Die Frage einfach, was passiert uns im Leben und welche Auswirkung hat es auf unseren Beruf, auf unsere Beziehungen oder was auch immer? Und deswegen fasziniert es mich auch, wie gesagt, weil ich öfter meine Themen wechsle, weil ich mich entwickle. Und dann habe ich immer das Gefühl, ah, das schaffe ich nicht mehr, das die ganze Zeit zu bedienen. Ich muss ja meine Community auch mitnehmen, wo ich auch stehe. Und genau, was ich aber sagen wollte, ist, siehst du in dem Erleben von Trauma, also jetzt von dir oder von deinen Klientinnen, wem auch immer, einen Sinn für die Zukunft? Kannst du da was beobachten, dass es immer wie so eine Art Sprung gibt? Das erlebt man in der Kindheit. Und wenn man es löst, kann daraus irgendwas Gutes werden oder auch nicht? Das ist eine große Frage.
Ja, also ich glaube, das ist eine ganz, da hängt ja viel Leid dran an der Frage. So, also viel, viel Leiden sozusagen. Und die Frage ist sozusagen, macht Leiden einen Sinn, wenn du es so willst, hast du gefragt.
Im Grunde genommen runtergebrochen, ja.
Genau, und ich glaube, dass wir Sinn geben, der erscheint nicht, sondern wenn wir Glück haben und die Kraft dafür haben, dann können wir dem Leiden einen Sinn geben. Also natürlich ist auf meinem Leiden ist meine gesamte Berufskarriere aufgebaut. Also mein Berufsweg. Ich weiß nicht, ob es eine Karriere ist, aber mein gesamter Berufsweg ist quasi aufgebaut auf meinem Leiden. So.
Genau. Bei mir auch.
Ja. Und auf der Integration quasi des Leidens, weil niemand würde mir zugucken, wenn ich nur ständig erzähle, wie schlecht es mir geht. Also.
Ja. Naja, wobei in der heutigen Zeit, aber ich weiß
nicht. Ja, aber nee, da hätte ich keine Lust drauf. So, also das heißt, und ich glaube, dass Menschen da auch einfach dran scheitern. Also es ist einfach eine Frage von auch ein bisschen Glück. So, es ist eine Frage, finde ich ein Umfeld, was mich unterstützt? Ja, finde ich habe ich selber vielleicht doch noch so viel Ressourcen mitbekommen, dass ich die Kraft habe, was draus zu machen. Und das schaffen nicht alle. Also es ist einfach leider einfach so. Und wenn Trauma oder unsere Verletzungen so groß sind und da sind so wenig Ressourcen, auf ganz vielen Ebenen womöglich keine Ressourcen, dann bleiben oftmals Menschen ein Leben lang in Depressionen, in Ängsten, in Leiden hängen. Oder manche wissen nicht mal, woher ihr Leid kommt. Also sie leiden einfach nur am Leben und sind unglücklich und unzufrieden und ihre Beziehung funktioniert nicht. Oder sie laufen von einer grauseligen oder sogar gewalttätigen Beziehung in die nächste und wissen einfach gar nicht, wieso das so ist. Mhm. Und diesen Sprung muss man ja irgendwann kriegen, zu fragen, warum ist das so? Ist das Leben jetzt einfach nur zum Kotzen? Oder hat es was mit mir zu tun, von dem, wo ich herkomme, dass ich quasi so konditioniert bin, mir immer jemanden zu suchen, der es schlecht mit mir meint? Ja. So und immer quasi da zu landen, dass ich, Trauma macht halt Reinszenierung. Das ist leider so. Und das hat nichts mit Schuld zu tun, um Gottes Willen, sondern Fritz Perls hat mal gesagt, jede Gestalt möchte vollendet werden. Also Fritz Perls war der Gründer der Gestalttherapie. Der hat gesagt, jede Gestalt möchte vollendet werden. Das heißt, wenn wir quasi mit unserer Liebe nicht landen konnten oder gedemütigt worden, dann ist da etwas offen. Und es gibt etwas in uns, das es vollenden will, indem es nochmal reingeht und hofft, es gibt ein anderes Ende. Und davon sich zu lösen und damit anders umzugehen, mit diesen inneren Konditionierungen, das ist einfach wirklich, wirklich Arbeit und es braucht Zeit und ist nichts, was wir am Wochenende, weil wir ein Buch gelesen haben, sich alles auflöst und wir in einem glücklichen Happy Ever After landen. So, also es ist einfach auch wirklich, wie viel Arbeit stecke ich in mich selbst? So, das ist ein wichtiger Faktor.
Ich habe so viele Fragen gleichzeitig und denke mal, oh, danke, geh bitte nicht weg. meinst du, aber es ist egal, selbst wenn ich was vergesse, es ist egal. Würdest du also sagen, Heilung ist im Grunde genommen das Ergebnis von der Kapazität, die man auch hat, also darauf aufzuwenden?
Auch, ja. Mhm. Also ist so ein bisschen, also ich sehe es ein bisschen tatsächlich wie ein Beruf lernen. Also ja. Ich kann Architekt werden und mache ein Studium, das ist schon viel Arbeit. Oder ich werde Star-Architekt und höre nie auf zu lernen und arbeite und arbeite und arbeite an dieser Fähigkeit. Und ich habe meinen ersten Selbsterfahrungskurs mit 21 gemacht. Ich bin jetzt 60 und ich habe nie aufgehört. So, also, und ja, es gibt inzwischen ein Ergebnis, mit dem ich ziemlich zufrieden und happy bin. So, aber ich habe nie aufgehört. Für mich war das viele Jahre außer meiner Arbeit, damit ich was zu essen hatte. So war das meine Hauptarbeit, war die Auseinandersetzung mit dem, wer bin ich, wie gehe ich mit dem Leben, warum bin ich, wie ich bin. Ich habe 5 Jahre Therapie gemacht, jede Woche eine Stunde. Dann habe ich Ausbildung gemacht. Das waren 5 Jahre, jeden Monat ein ganzes Wochenende und 3 Jahre lang davon nur Selbsterfahrung. Und ja, also da steckt eine Menge Arbeit hinter und es hat auch danach noch nicht aufgehört. So, einfach Teil meines Lebens, die Auseinandersetzung. Und bis heute gibt es Sachen, wo ich denke, oh, das kenne ich noch gar nicht. So, diese Ecke, diese kleine Dreckecke da hinten, die habe ich bisher übersehen. So.
Also
und
geht's
weiter.
Ich kenne das auch, dass ich manchmal denke, oh nö, nicht schon wieder. Da war ich doch schon 100 Mal. Kannst du trotzdem nachvollziehen, wenn Menschen nach 10 Jahren sagen, ich habe ehrlich gesagt keinen Bock mehr auf Therapien,
auf jeden Fall,
auf Coaching, auf Breathwork, auf dies und das. Ich habe die Schnauze voll. Ist das nicht auch eine gesunde Reaktion?
Ja, und man muss sich halt fragen, von was man die Schnauze voll hat. Weil im Grunde würde man ja dann sagen, ich habe die Schnauze voll von mir selbst.
Na klar.
Das ist doch schade. Ich will doch nicht die Schnauze voll von mir selbst haben. Ich muss ja mit mir leben bis ins Grab. So möchte ich doch so gut mit mir leben wie irgendwie möglich. Und ich glaube, es ist ein Unterschied, wenn ich denke, also ich glaube, dass wir suggeriert bekommen, dass das Leben wirklich so ein Ritt in den Sonnenuntergang sein kann. Und dann werde ich natürlich immer enttäuscht sein, weil das wird es niemals sein, weil Leiden zum Leben dazugehört. Trauma gehört zum Leben dazu. Die Frage ist einfach, wie gehe ich damit und wie bereit bin ich einfach weiter zu lernen? So, also es gibt ja zum Beispiel so Untersuchungen inzwischen, Mönche, die lange meditieren, die 10.000 Stunden meditiert haben. Und die können, wenn eine Pistole neben ihnen abgefeuert wird, die zucken nicht mal. Also im Gehirn gibt es keinen Ausschlag. So, und denke ich, okay, da werde ich nicht hinkommen in diesem Leben. Aber die haben investiert in dieses, ich bin hier und was immer passiert, ist dort. Und das macht einen Riesenunterschied, ob ich denke, alles, was da draußen passiert, hat was mit mir zu tun und ich muss reagieren. Oder ob ich hier sein kann und mich spüren kann und beobachten kann und wählen kann, wie ich darauf reagieren möchte. Natürlich gelingt mir das auch nicht immer, aber viel, viel häufiger als früher. So, und das macht mein Leben sehr viel ruhiger und entspannter. Und das war alle Arbeit wert und immer noch wert.
Auf jeden Fall, na klar. Meinst du, jeder Mensch kann heilen? Theoretisch,
ja, mit Einschränkungen. Also ich glaube nicht, wie viele Kollegen, dass es so ein unverletztes Selbst irgendwo in uns gibt. Das glaube ich persönlich nicht. Das halte ich für eine esoterische Annahme, weil wo soll das sein, dieses unverletzte Selbst? Ich glaube, dass manche Menschen einfach zutiefst verletzt sind und gar nicht die Chance hatten, ein Ich überhaupt aufzubauen, eine Ich-Struktur. Wenn wir so viel Gewalt und Schmerz erleben als Kinder und keine Spiegelung für uns, wer ich bin, dann kann es einfach sein, dass ich zwar erwachsen werde, aber überhaupt kein Gefühl für mich habe, wer ich bin und dass da ein stabiles Ich drin wohnt, dass ich überhaupt auch Zugang zu meinem Körper habe oder mich spüren kann und weiß, hier bin ich. Ich bin hier verortet, ich weiß, wo ich bin. Trauma bedeutet ganz oft, je stärker es ist, dass ich überhaupt nicht im Hier und Jetzt bin, sondern dass ein Teil von mir immer in der Vergangenheit ist und immer eigentlich auf alles, was heute mir passiert, mit damals, mit den Verletzungen von damals reagiert. Und das macht natürlich viel, viel mehr Ladung, viel mehr Drama, viel mehr Schmerz auch im Heute. So, wenn ich nicht unterscheiden kann, keine Ahnung, dein Partner, deine Partnerin sagt irgendwas zu dir, was du als verletzend empfindest und das fällt auf das, wie früher deine Eltern dich behandelt haben, wirst du mit einer völlig anderen Wucht womöglich darauf reagieren, als wenn du sagen kannst, ah ja, der hat einen schlechten Tag oder sie hat einen schlechten Tag, wir sprechen jetzt mal drüber und ich sage, wie es mir geht. Aber die Welt geht nicht unter.
Gibt es denn Erlebnisse, die wir im Erwachsenenleben erfahren können, die traumatisierend sein können? Oder sind das immer nur Wiederholungen aus der Kindheit?
Nein, ich glaube, natürlich können wir als Erwachsene, wir können vergewaltigt werden, wir können Naturkatastrophen, wir können Unfälle haben, Todesnachrichten, ja, ja, dein Partner fällt tot neben dir, du kannst erzählt bekommen, dass du Krebs hast, all das kann natürlich traumatisch sein, auf jeden Fall. Nein, wir sind nie davon gefeit. Und wir haben, wenn wir natürlich einen stabilen Boden entwickelt haben als Kinder, können wir auch da, haben wir wahrscheinlich mehr Puffer, wie wir damit umgehen, als jemand, der sowieso schon, wo alles immer instabil ist.
Ja, genau, weil das ist nämlich auch mein Gefühl gewesen, deswegen meine Frage, dass man dann weniger tief fällt. Natürlich tut's weh und das ist furchtbar, aber so ist mein Gefühl, man kommt schneller irgendwie hoch oder ja, so behappelt sich schneller sozusagen. Ja.
Das kann sein und das kommt aber auf die Massivität des Ereignisses an. Und also gibt Dinge, da berappelst du dich nicht mehr. Also und natürlich macht es einen Unterschied, habe ich finanzielle Ressourcen, mir schnell einen Therapeuten zu suchen, die ich bezahlen muss? Habe ich Freunde, die mich auffangen, die für mich da sind? Habe ich eine Wohnung, in der ich mich wohlfühle? Also ist, wie viel Ressourcen habe ich? Aber trotzdem kann ich unendlich tief fallen, wenn das Ereignis schlimm genug ist.
Du hast vorhin über die Präsenz gesprochen. Und meine Frage wäre da, vielleicht ist das für dich zu esoterisch, weil ich habe schon gehört, dass du nicht so oft für Spiritualität bist.
Spiritualität ist was anderes als Esoterik.
Magst du dazu mal ein bisschen was sagen? Was verstehst du unter Esoterik und was ist Spiritualität für dich? Weil diese Idee von dem unberührten Kern ist für mich zum Beispiel total spirituell. Und gar nicht esoterisch, deswegen würde mich deine Sicht da total drauf interessieren.
Also ich glaube, dass manche Annahmen, das sind ja Annahmen, wir wissen das gar nicht. Wir wissen das nicht. Dass manche Annahmen quasi ein Stück weit egal sind, weil ich keinen Zugriff drauf habe.
Ja.
Also vielleicht hast du recht, dass es das gibt, das unverletzte Selbst. Vielleicht gibt es es auch nicht. Es gibt Leute, die leben ihr Leben in der Psychiatrie, die kommen da nicht dran oder landen auf der Straße oder werden drogenabhängig. Die haben, mag sein, dass es das gibt, nützt ihnen nichts. Genau. So. Und so gibt es einige von diesen Thesen, die da rumschwirren, die vielleicht stimmen. Niemand kann es belegen. Am schlimmsten finde ich immer, wenn drüber gesprochen wird, als wäre es eine bewiesene Tatsache. Das kann ich nicht gut leiden, weil ich denke, nein, es ist nicht bewiesen, es ist eine Annahme. Und es ist letztlich egal, weil ich persönlich habe keinen Zugriff drauf. Also ich kann das nicht hervorrufen. Ich kann nicht sagen, jetzt gehe ich zu meinem unverletzten Selbst und dann ist alles gut. Sondern nein, ich muss mich mit dem irdischen Sein auseinandersetzen. Ich muss mich mit den irdischen Verletzungen auseinandersetzen. Und ich muss mit diesem Leben auf dieser Erde jetzt leben. Und vielleicht gibt es da ein tolles Hinterher, vielleicht auch nicht. So, vielleicht gibt es irgendwo was ganz Wunderbares. Aber konkret sitze ich jetzt hier mit dir auf dem Stuhl und bin in diesem Leben und muss mich damit auseinandersetzen, dass das Finanzamt was von mir will oder das was auch immer, mit diesem Leben halt so. Und insofern bin ich einfach furchtbar pragmatisch. Das bekomme ich auch nachgesagt. Ich bin einfach pragmatisch an einigen Stellen. Spirituell, die meisten Leute, die wirklich spirituell sind, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, die reden da nicht viel drüber. Die haben nicht dieses Gequatsche mit, du bist noch nicht so weit und ich verstehe das schon, aber du noch nicht. Oder ich bin schon ganz viel weiter als du und bla bla bla. Entschuldigung.
Ja, das ist ja auch bla bla bla, das stimmt. Also daran erkennt man ja auch Menschen, die noch sozusagen noch nicht so weit sind einfach. Ne?
Ja, aber diese ganzen Einteilungen, die finde ich halt nicht so schön und nicht so menschenwürdig. Und auch sich so zu erhöhen damit, dass man meint, man hat was besser begriffen. Wir sitzen alle in einem Boot, ja. Und wenn der Klimawandel immer schlimmer wird, ist völlig egal, ob du glaubst, du bist schon halb erleuchtet oder nicht. So, wir sitzen einfach alle in einem Boot, in diesem Menschsein, in diesem irdischen Menschsein, so. Und ich persönlich glaube, dass es etwas gibt, eine höhere Ordnung, das glaube ich. Auch schon seit ich kleines Kind bin, glaube ich das schon. Ich habe immer geglaubt, es muss einen Sinn geben, auch wenn ich ihn nicht kapiere für viele Sachen. So, aber ich hatte immer das Gefühl, es muss irgendwie einen Sinn geben und es hat mir auch geholfen, Dinge durchzustehen. Aber ganz klar mit dem, ich verstehe ihn nicht, den Sinn. Ich verstehe ihn einfach nicht. Das ist mir offensichtlich zu hoch. Ich gebe zu, dass ich dafür vielleicht nicht intelligent genug bin oder was auch immer. In vielen Dingen sind es zu sehen. Aber für mich ist es wichtig, dass es, wenn ich die Natur angucke, dann sehe ich überall Ordnung, ja, und Schönheit. Und irgendwie gehören wir da rein und irgendwie haben sich die Menschen aber auch davon getrennt. So. Und deswegen bin ich auch da pragmatisch. Also ich glaube, dass halt das Leben, also Albert Schweitzer hat das so schön gesagt, das Leben will leben, ich bin Leben, das Leben will mitten unter Leben, das Leben will. So. Okay. Und das finde ich einen super schönen Satz. Und ich glaube, wenn wir das so respektieren würden, dass alle Menschen ja leben möchten, jedes Lebewesen leben möchte, wäre viel geholfen. Und so eine pragmatische Spiritualität, die eher dem Lebendigen sich zuwendet und das achtet und würdigt auf eine respektvolle Art und Weise, das wäre schön. Und ansonsten ist dieses ganze Spiri, Eso, das hat so einen Marktwert inzwischen, weißt du? Also
ja. Ich kann total nachvollziehen, was du meinst, dass wir ein bisschen noch das Menschsein vergessen haben. Also wie geht Menschsein? Und dass Spiritualität oder Esoterik, ich weiß nicht, was jetzt besser passt, dazu benutzt wird, um eigentlich aus dem Körper zu gehen. Das ist das, was ich beobachte. Und das ist das, wo ich auch total dagegen bin. Und ich lade immer wieder dazu ein, auch mich selbst immer wieder zurückzukommen, ja, in den Körper. Und wenn da die Wut ist, auch das ist spiritueller geht nicht, als zu fühlen. Also die Ohnmacht zu fühlen, das ist das eigentlich das Spirituellste, was man machen kann, finde ich persönlich. Und zum Thema Sinn, was du gesagt hast, das fand ich ein bisschen witzig, weil ich dachte, den Sinn, glaube ich, muss man gar nicht verstehen, weil man lebt ihn ja. Und ich finde, niemand lebt ihn besser als du, weißt du, weil du machst seit so vielen Jahren Traumaarbeit. Also mehr Sinn geht nicht. Aber das ist nur so der Gedanke, den ich eben hatte. Du beschäftigst dich ja viel mit auch dem Nervensystem. Aber soweit ich weiß, arbeitest du nicht so mit dem Atem, oder? Weil ich arbeite viel mit dem Atem, mit dem verbundenen Atem.
Okay.
Und das hat mir persönlich sehr geholfen. Und wie arbeitest du mit dem Nervensystem? Und lass uns mal ein bisschen darüber sprechen, weil ich sehe gerade die Zeit rennt ja total schnell. Wir haben ja noch gar nicht angefangen.
Also ich arbeite nicht so mit dem Nervensystem. Das ist ja inzwischen gerade total hip, das Nervensystem. So, ich komme ja aus der Körperpsychotherapie. Das heißt, wir arbeiten wirklich. Das Nervensystem ist ja nur ein Teil von uns. Aber wenn wir in die Welt gehen, dann sind wir ja nicht nur ein Nervensystem, sondern wir sind ein ganzer Körper und wir haben und alles gehört ja alles dazu. So, das heißt, ich bin gar nicht so eine Spezialistin fürs Nervensystem oder die polyvagale Theorie. Ich habe mich da ein bisschen mit beschäftigt. Natürlich muss man ja irgendwie. Aber und ich glaube auch nicht, dass das, wie das momentan gehypt wird, ja, dass die Arbeit mit dem Nervensystem alles heilt. Da fehlt einfach was. Da fehlt zum Beispiel, das muss ja in Beziehung gesetzt werden, alles. Und wir brauchen für manche Dinge, die wir als Kinder nicht erlebt haben, brauchen wir ein Gegenüber. Also wir brauchen einfach ein Gegenüber, um zu heilen. Wir brauchen ein Du. So, wir können vieles alleine machen und üben und manches können wir nicht alleine machen. Wir brauchen einander. Das ist eigentlich das die Hauptkernaussage. Okay. Mit dem Atmen habe ich selber, als ich noch auch früher in Ausbildung und ich warte mal, lass mal rechnen, so Ende der 90er war es ja auch noch ein bisschen kerniger. Also ich habe schon holotrophes Atmen gemacht und Rebirthing.
Toll.
Und solche Sachen, das habe ich alles gemacht. So, und das war schon knackig. So, ja, also ich kenne es, aber und ich habe sogar Rebirthing gelernt, aber ich arbeite nicht damit. So, weil gerade wenn du Leute hast, die viel Trauma erlebt haben, geht das zum Teil einfach nach hinten los, weil zu viel Energie im Körper freigesetzt wird, womit viele gar nicht klarkommen. Ja, gerade die sehr früh traumatisierten Menschen kommen mit dieser hohen Energie gar nicht klar. Das ist ja wie so ein Putzwirbelwind anzuwerfen, Atem. So, und für Leute, die mehr gepanzert sind, kann das ein gutes Werkzeug sein, wenn es gut begleitet ist. Manche panzern noch mehr ab, weil sie sich wehren gegen die Gefühle, die da sind. Und dann macht es sie eigentlich noch dichter als offener. Und für andere kann es ein tolles Werkzeug sein. Und gleichzeitig Atem ist Leben. Also ich glaube, dass es niemandem schadet, sich mit Atem überhaupt zu beschäftigen. Also eine Zeit lang habe ich dann auch nochmal das Atmen vom Wim Hof gemacht. Und eigentlich tut's mir eher mit, also mir hat's gut getan. So, und vor allem habe ich gemerkt, dass meine Atemfrequenz nachts tatsächlich sinkt über die Atemarbeit und wieder gestiegen ist, nachdem ich es wieder gelassen habe. Aber das ist natürlich auch eine wilde Art zu atmen. So, ja, ja. Inzwischen macht mir das nichts mehr aus. Aber manchmal, ich bin einfach zu faul, das immer und immer und immer wieder dann jeden Tag zu machen oder so. Aha. Ja, aber atmen ist natürlich, Atmen ist Leben. Das müssen wir uns einfach klar machen. Und viele deckeln Lebendigkeit allein dadurch, wie sie atmen, weil sie gar nicht atmen eigentlich.
Ja, also der Atem ist ja der einzige Prozess in unserem Körper, den wir bewusst steuern können. Wir können langsam atmen, dadurch verändert sich was. Wir können schneller atmen, dadurch verändert sich auch was. Und das zu lernen, also kann ich nur ans Herz legen, sich damit zu auseinanderzusetzen. Eben hast du was Spannendes gesagt zum Thema ein Gegenüber. Wir brauchen ein Gegenüber. Und gerade in der Zeit von Social Media sind ja so viele Menschen in der Einsamkeit. Wir gucken nur ins Handy oder Netflix oder, weißt du, selbst man erzählt ja vielen sogar, hey, wenn du alleine reist, dann bist du total cool. Frauen, du bist unabhängig, wenn du es schaffst, alleine dein Ding zu machen. Es geht ganz viel alleine, wird geframed als Stärke.
Autonomie.
Genau. Und wie siehst du das? Können wir überhaupt eine gesunde, sag ich mal, Gesellschaft aufbauen? Können wir selber auch gesund sein? Also gesund im Sinne von traumafrei oder trauma reduziert, so vielleicht? Wenn wir alles alleine machen?
Also ich glaube, es gibt eine Scheinautonomie, ja, in der Körperpsychotherapie und eine echte Autonomie. Die Scheinautonomie will alles alleine machen und findet es cool sozusagen. Eine echte Autonomie kann um Hilfe bitten und kann in Kontakt gehen und auch in intimen Kontakt gehen, nicht nur sexuell intim, sondern einfach zwischenmenschlich intim. Und kann auch alleine sein und etwas alleine machen. Eine echte Autonomie hat das ganze Spektrum zur Verfügung. Und Scheinautonomie hat einfach wahnsinnige Angst vor Abhängigkeit und Hilflosigkeit zu spüren. Also das hauptabgewehrte Gefühl von Menschen, die so überautonom sind, ist Hilflosigkeit. Dass sie irgendwie auf jemanden angewiesen sind, dass sie irgendwas nicht können, dass sie ihre Ohnmacht spüren, wenn irgendwas ist. Und grundsätzlich glaube ich, wir kommen ja einfach aus dem Stammesleben. Wir sind soziale Wesen. Niemand von uns betritt diese Erde und sagt, Mama, bleib mir fern, ich kann das alleine. So, das ist, wir sind einfach aufeinander angewiesen. Wenn wir ein bestimmtes Maß an Stress erreicht haben, es geht nicht um Eulen, sondern wir können uns physiologisch nicht mehr alleine beruhigen. Wir brauchen jemand anderen, der uns hilft, über seinen Körper, seine Ruhe, seine Entspannung, sein Nervensystem, wenn du es so willst, damit wir wieder runterkommen. So, wenn ab einem bestimmten Stresslevel kriegen wir uns nicht mehr gut beruhigt, dann bleiben wir da und zahlen dann eben einen Preis, und den zahlen ja viele, viele Leute inzwischen mit Stresskrankheiten auch und eben Einsamkeit und was auch immer. Nein, wir sind nicht dafür gebaut. Wir sind für Gruppen gebaut. Wir sind für soziales Miteinander gebaut. Und man weiß, dass unsere ganze Kultur nur entstehen konnte durch soziales Miteinander, dass wir Dinge füreinander tun und uns gegenseitig unterstützen. Und das fällt momentan sehr auseinander. Und das macht mir große, große Sorge, dass Menschen, Mitmenschen immer fast nur noch als Feind oder als Störung gesehen werden und nicht gesehen wird, dass eine Demokratie gemeinsames Streben, gemeinsame Menschlichkeit, gemeinsamen Anstand und Respekt braucht, damit es funktionieren kann.
Was meinst du, wie konnte das so weit kommen? War der ausschlaggebende Punkt, dass wir uns voneinander entfernt haben oder uns sogar gegenseitig als Gefahr sehen?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass das Trauma vom Zweiten Weltkrieg ist ja nie vernünftig aufgearbeitet worden.
Ja.
So. Und dass wir, also meine Mutter ist noch im Krieg geboren. Also meine Generation ist ja dann so die Kriegsenkel, glaube ich, sagt man dann. Und meine Eltern haben bestimmte Dinge nicht gekonnt. Also emotional, mal abgesehen davon, wie sie sowieso waren, aber viele in der Generation waren emotional nicht verfügbar. So. Und die haben die Kinder gut versorgt. Das war ganz wichtig. Ja, es gab was zu essen. Es ging wieder aufwärts. Das ist weitergegeben worden, weil es einfach gewirkt hat, weil im Zweiten Weltkrieg ja die Frau Harrer ein Buch geschrieben hat, die deutsche Mutter und ihr erstes Kind, was nur darauf ausgelegt war, Bindung zu unterbrechen. Also man soll Babys weglegen, man soll die nicht an den Körper nehmen, man legt sie am besten in ein Nachbarzimmer, lässt sie schreien, bis sie aufhören, nur alle 4 Stunden wird gefüttert. Und damit ist eine ganze Generation traumatisiert worden, wenn du so willst. Also, weil für Babys ist alleine gelassen werden mit Todesangst verbunden. Das ist nicht, oder meine Mutter ist im Nachbarzimmer, das wissen die nicht, sondern die sind alleine und alleine bedeutet sterben, bedeutet gefressen werden oder was auch immer so. Und daraus ist nichts Gutes erwachsen. Also, und dann ging es ja viel einfach um Funktion. Also Funktion ist ja viel wichtiger als Lebendigkeit oder Verbundenheit, sondern dass du arbeitest, dass du Geld nach Hause bringst, dass du ein Häuschen dir baust, dass du ein Auto hast, Status. Also der ganze Fokus unserer Gesellschaft ging ja nicht auf, wie können wir miteinander besser umgehen, sondern wie können wir den Krieg möglichst schnell vergessen und wie können wir wieder Sicherheit aufbauen in Form von materiellen Wohlstand und eben einem Miteinander, was geprägt ist, mehr von Funktionalität. Und trotzdem gab es ja früher viel mehr Leute, die sich zum Beispiel engagiert haben in Vereinen oder in Ehrenamt. Also diese alte Idee von, wie man miteinander umgeht, die hat noch eine Weile getragen. Und ich habe keine Ahnung. Also man weiß auf jeden Fall, dass es ein 2010 diesen Handyknick gibt und wirklich seitdem die Generation, die nachwächst, viel schwieriger hat mit Kontakt, sehr viel größere Ängste hat, sehr viel größere, mehr Depressionen auch hat. Und es ist irgendwann mal, ist ja dieses, dass Kinder gar nicht mehr draußen spielen durften. So, geschweige denn einfach rumlaufen, weil es gab ja eine Zeit lang, da sind ja auch mehr Kinder entführt worden und ermordet worden. So, das ist 20 Jahre her, auf jeden Fall. Also ich glaube, seitdem wird es super selten eigentlich noch. Aber Kinder sind quasi ganz viel von der Straße weggehalten worden. Die durften nicht mehr Abenteuer erleben. Die haben nicht mehr mit anderen Kindern viel gespielt. Und sie sind wirklich, also von manchen Kindern, wenn ich sehe, deren Terminplan, der ist schlimmer als meiner. Ich würde den nicht durchhalten. Die kommen aus der Schule, Mittagessen, dann geht's ins nächste Programm. Das heißt, da wird leider dafür gesorgt, so, man will natürlich gut für die Kinder sorgen, aber im Grunde sorgt man dafür, dass die Kreativität hingeht, dass sie überhaupt keine Langeweile mehr aushalten, dass sie immer Stimulation brauchen, völlig drüber sind. Ich denke, ADHS-Kinder gehören da auch mit rein, weil immer nur Stimulus. Und heute wird es ersetzt, Stimulus. Die meisten können gar nichts mehr mit sich anfangen. Mhm. wenn sie einfach nur im Raum sitzen so oder mal in der Schlange stehen. Das hält ja kaum jemand aus, ohne das Handy rauszuholen. Und das heißt, wir sind ständig in diesem eigentlich ich in meinem Kopf gefangen. Und die anderen Leute, ich habe das Gefühl, andere Menschen existieren immer weniger für Leute. Also so oft, wie ich eine Tür ins Gesicht geknallt kriege inzwischen, wo niemand mehr aufhält, wo ich so denke, und dann gucke ich, und dann sehe ich, die sehen mich nicht mal. Also ich bin gar nicht da, die sehen mich nicht mal. So in ihrer Glocke. Und naja, das führt dazu, dass wir eben weniger sozial sind. Und dann sind die meisten Leute inzwischen sympathikoton, das heißt, sie sind eigentlich immer hochgefahren, immer im Stress und das heißt auch oft genervt oder wenn irgendwas querkommt, fühlen sich persönlich angegriffen und hauen sofort raus und das ist der Wahnsinn. Also das und ja, wie gesagt, das finde ich eine beängstigende Entwicklung und wenn Leute keine gute und sichere Bindung als Kinder bekommen, suchen sie ihr Leben lang nach Bindung. Und sie suchen nach jemandem, der ihnen sagt, was sie tun sollen. Und das ist natürlich einfach der Weg in Parteien oder Regime, die totalitär sind, die sagen, ich habe die Lösung. Hier, ich bin, hab die Lösung für dich und ich weiß, wo es lang geht und die sind schuld an deiner Misere. Das heißt, das ist einfach ein menschlicher Faktor, wenn wir nicht gut zum Beispiel einfach spüren, was mit uns los ist, dann gehe ich davon aus, dass wenn mir irgendwas nicht gut tut oder ich bin wütend, dann suche ich den Grund bei dir. Ja, weil du bist halt gerade da. Wenn ich das jetzt fühle oder mich ärgere, dann musst du schuld sein. Und ich gucke gar nicht nach innen und sag, hier, was ist eigentlich los mit mir? Also warum geht's mir denn gerade so? Ich gucke gerade die Serie heute Abend, den letzten Teil Adoleszenz, die ist gerade aktuell bei Netflix, über einen Jungen, der ein Mädchen umgebracht hat. Das, was ja auch steigt, also die Zahlen. Ja. Und da ist einmal eine Szene mit einer Psychologin, die ein Gutachten über ihn schreiben soll. Und da wird klar, der hat gar keine Idee, was in ihm passiert. Also null. Also das ist alles draußen und alles für ihn macht ihn wütend und er kann überhaupt nicht nach innen gucken. Sie fragt ihn, was fühlst du denn dazu? Weiß ich nicht. So, wie ging's denn deinem Kumpel da? Keine Ahnung. So, und ich glaube, das verändert viel im sozialen Miteinander, wenn Menschen sozusagen gefühlsmäßig Gefühle gar nicht mehr benennen können.
Ja, genau, wenn so eine Stumpfheit über uns einbricht.
Ich weiß nicht, ob die stumpf sind, sondern ich kann nicht benennen, was mit mir ist. So, und schotte mich ab quasi. Also schieß mich ab da über, dass ich mein Gehirn die ganze Zeit beschäftige, weil ich glaube, Stille ist zumindest auch meine Erfahrung. Wenn ich in die Stille gehe, kommen Dinge hoch, die gehört und gesehen werden wollen. So. Also beschäftige ich mich.
Also das heißt, du meinst, die fühlen durchaus, dass was nicht stimmt, dass etwas nicht rund läuft. Aber
sie wissen nicht was.
Was?
Oder sie sagen dann, da draußen muss was sein, was daran schuld ist, dass ich mich so fühle.
Klar, ja klar.
Und das ist beängstigend, weil ich suche, wenn dann jemand kommt und sagt, die sind schuld, ja. Dann gibt's das nächste große, also sind wir ja schon dabei, großes Problem.
Ja, was wäre deiner Meinung nach, wenn du jetzt die Therapeutin der Politik wärst?
Gott, ich würde erstmal einige überhaupt nicht mehr in die Politik lassen.
Okay. Aber angenommen, du bist die Beraterin. Ja? Mhm. Und man sagt zu dir, Dami, was machen wir denn jetzt hier mit den Kindern? Also Bildung. Also zum Beispiel Bildungssystem. Was wäre deine Idee? Oder Arbeitswelt. Was wäre deine Idee? Wir haben noch ein bisschen Zeit. Vielleicht hast du Lust, mit mir sozusagen in die Zukunft zu gehen. Weil ich glaube, die traumatypischen, also ist gar nicht so abwertend gemeint, aber die Themen, da hast du ja so viel und ich möchte nicht so gerne die üblichen Fragen an dich stellen.
Ja, ist gut. Nein, ist ja gut. Ist ja spannend.
wenn ich dich schon mal da habe, dann bin ich eher für die Zukunft. Weil ich möchte die Dinge also ich glaube nicht, dass ich, sowieso nicht, aber dass wir die Welt komplett revolutionieren oder verändern können. Aber trotzdem möchte ich gerne, dass wir einen Blick in die gute Zukunft wagen, weil ich möchte in die Zuversicht wiederkommen und auch die Community sagen, hey, komm, wir gucken jetzt, was könnte denn gehen? Und da würde mich sehr deine, bestimmt hast du ja auch Ideen oder Gedanken.
Was man so alles so zu Hause vor sich hin krummelt, wie jeder andere
genau,
auch.
Genau, ne? Genau.
So. Ja, also das Erste wäre natürlich, dass Politiker einen Test machen müssten, ob sie überhaupt empathiefähig sind und irgendeinen bei sich so weit aufgeräumt haben, dass sie nicht ihre Geschichte nach außen projizieren und da die Welt verrückt machen, nur weil sie selber da ein Thema haben. Und das andere wäre, dass ich sagen würde, ab jetzt dürfen nur noch Dinge passieren und Gesetze erlassen werden, wo wir und auch Dinge produziert werden, wo wir wissen, dass die in 50 oder in 100 Jahren immer noch gut sind für alle. So, dass einfach der Horizont verändert wird. Und damit würde sich alles verändern. Weil, ja, dann dürfte ich kein Plastik mehr produzieren, ganz einfach. Weil ich weiß, nein, das landet im Ozean, das ist unsere Lebensgrundlage, wir machen das alles kaputt, in 50 oder 100 Jahren wird es noch viel schlimmer. Wir können sagen, oh, wir wissen gar nicht, was dieser Stoff für eine Folge hat in 50 Jahren, dann müssen wir den lassen. So,
ja.
Allein, wenn wir den Zeithorizont verändern würden, von Entscheidungen und nicht nur die Konsequenz heute oder morgen haben, sondern darüber nachdenken, was ist die Konsequenz in einem Jahr, in 5 Jahren, in 50 Jahren, dann hätten wir müssten wir eine völlig andere Politik machen in vielen und andere Entscheidungen treffen. So. Und das würde ich auch allen Großkonzernen auferlegen, dass sie sich so verhalten, dass die Erde und der Ort, wo sie leben, wo sie existieren, in 50 Jahren ein wesentlich besserer Ort ist und nicht eine Wüste, so, die sie hinterlassen. Und ja, und Bildung auf jeden Fall auch da. Was brauchen wir in 50 Jahren? Also ein großes Dilemma ist ja, so sehe ich das, dass quasi keine Politik wirklich sich traut, Reformen zu machen. Also zu sagen, hier, wir sprechen mit der Bevölkerung, Leute, so sieht das aus, das sind die Konsequenzen von dem, was wir bisher so gemacht haben, das sind die Konsequenzen, die uns auf uns warten, wenn wir nicht hier und da hier etwas verändern. Und ich persönlich glaube so viel tatsächlich an Menschen, dass ich glauben würde, dass die meisten der Bevölkerung, wenn sie das wirklich auf eine menschliche Art und Weise gesagt bekommen, dass sie mitziehen würden. Ja, dass wir sagen, ein Jahr lang müssen wir jetzt irgendwie alle ein bisschen einschränken, weil wir so viel umarbeiten müssen für eine Welt, die dann aber wesentlich lebenswerter vielleicht ist und eine Zukunft hat. Ja, so. Und Bildung gehört da sicherlich auf jeden Fall dazu. Also, dass Schule wirklich auch ein Ort wird, der menschlich ist. Also man weiß schon lange, dass Kinder über Beziehungen lernen. Ja.
Ja.
Und trotzdem wird es komplett ausgeklammert. Also so Kinder lernen, weil sie einen Lehrer toll finden oder weil sie sich gesehen fühlen oder Anerkennung von jemandem bekommen und weil sie ein Thema vielleicht auch noch interessiert. Und ich glaube, dass es heute darum geht, lernen zu lernen, nicht bestimmte. Also klar, wir brauchen alle Grundfertigkeiten, da bin ich total d'accord. Aber dann müssen Menschen eigentlich inzwischen lernen, wie man lernt, weil die Zukunft wird sich so schnell verändern. Wir wissen jetzt schon, wie der Harari, genau, gesagt hat, wir sind mit die erste Generation, die nicht mehr sagen kann, wie ihre Kinder leben werden.
Stimmt, ja.
So, und das heißt, wir brauchen also ein System, was Menschen darauf vorbereitet, flexibel zu sein. Und das können Menschen nur, wenn sie gut selbstreguliert sind.
Ja.
Und gut Bindungsfähigkeit haben. Das heißt, sie können mit anderen Menschen kooperieren. Und eben auch eine Stresstoleranz haben, weil sie sich verbunden fühlen und gut reguliert sind und weil sie adaptieren können, weil sie gelernt haben, auch komplexer zu denken. Wir brauchen eine Generation, die komplexer denkt als wir, die nur so sagt Ursache, Wirkung und nicht, Das ist ein ganzes Netz von Ursachen und Wirkungen. Wir können nicht sagen, dieses kleine Teil nehmen wir da raus, sondern es ist ein riesiges, komplexes Netz und wir glauben, dass wir das immer so zerlegen können in kleine Ursache-Wirkung-Geschichten.
Also im Grunde genommen, wie genau die Details sind, wissen wir nicht, aber das oberste Ziel muss sein, reguliertes Nervensystem.
Regulierter Mensch.
Ist das ein Unterschied?
Ja, weil ich bin mehr als mein Nervensystem. Also mag das gerne, wenn man sagt, ich bin ein Mensch und nicht, ich bin ein wandelndes Nervensystem.
Ja, okay, verstehe, was du meinst. Also auf Regulation, auf eigentlich aus Ausgeglichenheit. Also alles, dass ich damit sein kann, was egal was kommt und gleichzeitig keine Angst vor Kontakt, vor Beziehung habe.
Ja, und Beziehungsfähigkeit auch. Das heißt, ich weiß, wie gehe ich mit Menschen um, wie mache ich Kommunikation, wie gehe ich Beziehungen ein, wie gehe ich Kooperation ein. Das sind einfach wichtige Fähigkeiten, die Menschen glücklich machen und die aber auch dazu führen, dass wir besser miteinander umgehen.
Mhm. Da müssten wir aber natürlich erstmal bei den Großen anfangen, bevor wir an die Kinder, sage ich mal, gehen. Ne? Wir müssen ja im Grunde genommen
Alle nochmal in die Schule gehen.
Alle. Naja, und ich glaube uns auch, also du musst bei mir wissen, ich bin eine große Visionärin. Also ich liebe es rumzuspinnen, was brauchen wir und was können wir wirklich verändern? Ich glaube, wir brauchen auch Mut, die Dinge anders anzugehen. Und gerade in meiner Generation, die Frauen, die haben viele Ideen, aber die sind so beschäftigt, weißt du, mit Sachen einfach.
Wie alt bist du?
Ich bin 38.
Ach, du bist ja noch blutjung. Du bist ja noch ein junges Küken.
Ja, und gleichzeitig aber ist das Alter so, ich bin nicht mehr Mitte 20, weißt du? Also es wird schon ernst. Also das Finanzamt will auch von mir was. Und ab dem Moment wird's ernst. Und deswegen glaube ich einfach, wir haben Ideen, wir haben auch die Power. Aber manche sind noch so ein bisschen irritiert über, bin ich noch in der Heilungsphase oder bin ich jetzt schon nicht mehr? Und dann ist so ein, wir müssten eigentlich, aber eigentlich nicht. Und das wäre so eine meiner letzten Fragen noch an dich. Gibt es einen Moment, und wenn ja, woran merke ich das? Jetzt bin ich geheilt. Jetzt ist jetzt ist gut. Also ich persönlich würde sagen ja, weil ich hatte diesen Moment. Aber ich würde gerne deine Sicht darauf hören.
Ich glaube, der Moment, es gibt irgendwo einen Moment, wo man sagen kann, oh, meine Vergangenheit bestimmt nicht mehr jeden Tag und meine Zukunft.
Ja.
Und wo ich sagen kann, ich bin mehr okay mit mir und fange an, mich mehr mit der Welt zu beschäftigen als mit mir selbst. So, also die Therapie hat ja, und das Ganze hat ja auch was Egozentrisches, viel mit mir beschäftigt, mit meinem Leiden, mit dem, was ich tue, was ich mache. Und das hat was Gutes und es hat auch was Schwieriges manchmal so.
Ja.
Weil andere Menschen sind eben auch noch da, trotzdem so. Und das gibt, diesen Punkt gab es auf jeden Fall irgendwann auch. Und das Lernen geht immer weiter. Ich gehe davon aus, einfach, dass das ganze Leben eine Lernreise ist, eine Erfahrungsreise. Und dazu gehört für mich persönlich immer der Blick auch nach innen. Also so, und das heißt, es hört für mich nicht auf. Es gibt nicht diesen Moment, ich bin geheilt, weil, keine Ahnung, weil ich weiß gar nicht richtig, was das ist. Also wenn ich vor 10 Jahren geguckt habe, war das was anderes, als wenn ich heute gucke.
Ja.
Also dadurch, dass ich mich entwickle, habe ich ja immer einen neuen Blickwinkel. Deswegen würde ich persönlich da nie so ein Imperativ machen, so ist das jetzt, sondern ja, da bin ich momentan und ich gehe davon aus, in 10 Jahren ist es nochmal anders. Also, und die Schwerpunkte verschieben sich ja auch. Also jetzt gucke ich eher Richtung Rente. Was kann ich noch Schönes in meinem Leben machen? So, und vor 10 Jahren habe ich gedacht, ich will nochmal richtig durchstarten. Ich will noch einmal gucken, kann man das? Kann man erfolgreich werden? Weil ich war das ja nie. So, und ja, und es war eine völlig andere Perspektive. Und da hat eine Freundin zu mir gesagt, die war 7 Jahre älter als ich, die hat gesagt, ich hätte da nicht mehr die Energie für. Und ich dachte, pah, den Augenblick gibt's für mich nie. Aber nein, natürlich gibt es den, weil man mehr wieder, oder ich auf jeden Fall, stiller werde. So, und das Leben anders sehe und anders auch in die Welt gehe oder was anderes noch möchte für die Zeit, die ich noch habe, hoffentlich.
Ich glaube, wenn ich zum Beispiel sage, ich bin geheilt, also es hört sich so echt pathetisch an, dann meine ich viel mehr damit, ich bin sicher.
Ah, okay,
genau, das ist das, glaube ich, was ich meine. Ich bin sicher. Na klar passieren Dinge, wo ich so denke, meine Güte, also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Oder ah, das haut mich jetzt oder das tut weh oder wie auch immer. Und aber trotzdem, ich bin aber sicher. Und vor ein paar Jahren hätte mich das komplett umgefegt.
Ja, damit kann ich was anfangen, ja, klar. Ja, das ist ich bin quasi stabiler, ich bin mehr gelandet bei mir und meinem Leben und hab das Gefühl, ich agiere und nicht nur ich reagiere auf mein Leben.
Ja, genau, genau. Und Dami, das interessiert mich jetzt natürlich sehr, was du gesagt hast zum Thema Erfolg, weil Erfolg beschäftigt mich auch sehr. Ich bin ein Arbeiterkind. Für mich war Erfolg immer weit, weit weg. Für ein behindertes Arbeiterkind ist es ja noch weiter weg. Wie siehst du Erfolg? Hat das was mit dem Trauma zu tun?
Was meinst du damit? Dass man das nicht hat oder was?
Genau, also bedingt das einander. Also bedingt Erfolg zum Beispiel, bedingt die Heilung den Erfolg oder ist das?
Das glaube ich nicht.
Darfst du nicht?
Wenn du international guckst, hast du viele Menschen mit Trauma, die extremst erfolgreich sind. Wenn du Stephen King zum Beispiel, hat ja auch da seine ganz traumatische Geschichte mit den, ich weiß nicht mehr, da ist dieses berühmte Lied mit den Freunden, mir fällt es gerade nicht ein, aber egal, der hat auch schreckliche Sachen erlebt. Also du hast überall Leute, die zum Teil schreckliche Geschichten haben und die Energie offensichtlich nehmen, bestimmte Sachen zu machen. Also ich glaube, dass das nicht unbedingt zusammenhängt. Und für manche Menschen sind so einfach, die haben so wenig Energie übrig durch das Trauma, dass sie eben nicht erfolgreich werden können. Das ganz sicher. Aber ich glaube, es gibt beides. So wie bei Menschen, die vielleicht eine tolle Kindheit hatten, es manche gibt, die einfach nur ihr Leben leben und damit völlig happy sind und andere, die trotzdem das Streben nach Erfolg haben. Ich glaube, es ist auch ein Charaktereigenschaft. Will ich das überhaupt? Also ich wollte das die meiste Zeit meines Lebens nicht. Also ich hatte überhaupt keine Aktien drin. Ich habe gearbeitet so viel, dass es fürs Leben reicht und dass ich ab und zu wegfahren kann eben. Und mehr wollte ich gar nicht arbeiten. Ich habe 3 Wochenenden im Monat gearbeitet und das war's. Viele, viele Jahre, so. Und dann eben aber mit Ende 40 dachte ich so, ach, die erzählen immer, man könnte erfolgreich werden. Geht das wirklich?
Und geht das?
Ja, wäre ja mal ganz spannend, so nochmal auszuprobieren, weil ich auch immer das Gefühl hatte, in mir steckt vielleicht noch irgendwas. Und ich habe dann mich gefragt, kann ich sterben, ohne dass ich es je ausprobiert habe? So, und dann habe ich gedacht, nee, kann ich nicht. Ich muss das nochmal ausprobieren. Dann habe ich gedacht, ich probiere das 3 Jahre lang aus irgendwie. Und wenn es nichts wird, dann kann ich danach wieder aufhören. Aber 3 Jahre probiere ich es aus. Und ja, und dann der Rest ist Geschichte, wie man so schön sagt. Und plötzlich war ich die Erste im Internet, die über das Thema Trauma gesprochen hat.
Ja.
So. Ja.
Genau, und das ist für mich persönlich auch der Beweis, dass dein Fokus ja darauf lag und du hast die Videos produziert und ich hatte dich damals, weil als du erfolgreich wurdest oder sichtbar wurdest, war ich in der Krise. Ich erinnere mich noch gut an dich, also an uns sozusagen, da kanntest du mich noch nicht. Deine Videos haben mich sehr durch die Krisenzeit gebracht. Und ich habe jeden Morgen Damen scharf geguckt. Ne? Also immer wirklich, das meine ich total so. Das war wirklich für mich wie eine Öffnung in die Heilung, unter anderem.
Vielen Dank.
Und das zeigt aber einfach, du warst ganz konstant da. Du hast immer wieder Videos produziert. Und zwar
seit 13 Jahren.
Wirklich, egal wie, ob deine Haare gut saßen. Ich habe manchmal gesehen, dass du erschöpft bist. Es kam immer ein Video und das war toll. Und das hat wirklich, und da muss ich noch manchmal dran denken, dass ich, ja, guck mal, dieses konstant, permanent präsent sein, allein das ist schon das Ding für den Erfolg. Mehr ist es ja gar nicht. Also es ist ja schon viel, ne? Aber es
machen,
ist
machen, machen.
Machen.
Ja. Das ist ein großer Teil auf jeden Fall davon. Ich mache seit 13 Jahren jede Woche ein Video.
Wow.
Ja. Also ja. Dann habe ich noch 2 Bücher geschrieben.
Ja.
So, und ja, viel machen. Da hilft mir natürlich, dass ich eben gerne lehre.
Ja.
So, und einfach gerne Wissen weitergebe.
Ja,
und,
jetzt,
ja, mal gucken.
Genau, geht mir genauso. Ich sage auch immer, ich muss mich gar nicht bewegen können, weil früher habe ich mal gedacht, wenn ich mich bewegen könnte, dann wäre ich eine Tänzerin. Und dann dachte ich so, okay, ich kann mich nicht bewegen, egal, aber ich kann gut labern. Und das ist ein Vorteil. Und dann sage ich immer wieder, gib mir nur einen Balkon, ich muss zum Volk sprechen. Und das ist natürlich auch ein Vorteil, wenn man gerne auch spricht. Und ich spreche gerne und das ist super. Also Erfolg geht, wenn man das möchte. Du bist auf jeden Fall der Beweis dafür. Und was würdest du sagen, das hat jetzt nichts mit Trauma-Thema zu tun, aber was hättest du heute anders gemacht? Hättest du irgendwas anders gemacht?
In meinem Leben oder in meiner Arbeit?
In deiner Arbeit. Also wenn wir beim Thema Erfolg bleiben, gibt es irgendwas, was du weitergeben würdest? Vor allem als Therapeutin, weißt du, weil in meiner Community sind sehr viele Frauen und Männer auch, die therapeutisch tätig sind, die Yoga unterrichten und so, und die haben oft Probleme mit dem Erfolg. Was würdest du denen als Tipp geben?
Eine wirklich fundierte Ausbildung, also viele machen einfach keine lange fundierte Ausbildung mehr. Eine fundierte Ausbildung ist für mich ab 500 Stunden aufwärts. Und dann eine Nische suchen, in der man, auf die man wirklich Lust hat, und auch da sich richtig gut ausbilden in dieser Nische.
Ja.
Und nicht glauben, dass man alle bedienen sollte oder muss, sondern dass man wirklich seine ganze Energie sagt, das ist mein Thema, dafür brenne ich, da nehme ich jede Fortbildung mit, die ich kriegen kann, und werde einfach wirklich Expertin in dieser Nische und gehe damit in die Welt. Und wenn ich da gute Arbeit mache, wird sich das rumsprechen. Aber die meisten wollen so breit und eben nur so halb und nicht so viel Arbeit und nicht so viel Ausbildung, oder glauben, dass man Psycho eben ganz schnell kann. Da macht man eine Online-Fortbildung und dann kann man Psychotherapie. Das ist nicht der Fall. Das ist ein Ausbildungsberuf wie jeder andere, in dem man Jahre von Arbeit erstmal steckt, bis man das kann. Also meine Basisausbildung hatte 1100 Stunden, 5 Jahre lang. Und dann habe ich die Fortbildung mit Trauma draufgesetzt. Dann habe ich jede Fortbildung im Bereich Trauma gemacht, die ich damals in die Finger bekommen habe, sozusagen. Ja. So, und habe gelesen und gemacht und gearbeitet und gelernt. So, und ja, und dann bin ich auf den Markt gegangen. Und nicht, ich habe 2 Bücher gelesen und dann gehe ich ins Internet und erzähle anderen was. Das hält nicht lange. Da hat man auch nicht so viel Material, worüber man überhaupt sprechen kann. Und ich glaube, die Bekenntnis zu fundierten Ausbildung, zu fundiertem Expertentum, und sich auf diese Nische zu begrenzen, und das eigene draus zu machen. Also wenn ich Webseiten sehe, da steht dann Aufstellungsarbeit, Atemarbeit, Traumaarbeit. Und das ist so wie so ein Potpourri, wo ich als Klient schon gar nicht weiß, was soll ich denn jetzt nehmen? Also, und wenn ich verschiedene Sachen gelernt habe, dann ist es wichtig, dass ich es zu meinem mache, dass da nicht das kann in der Ausbildungsliste, kann das alles stehen, aber nicht auf der Webseite. Und auf der Webseite muss ein kongruentes Gefühl vermittelt werden, dass wenn ich die aufmache, dass ich mich verstanden fühle und das Gefühl habe, da hat jemand Ahnung. So. Mhm. Und das ist, glaube ich, was ich Leuten mitgeben würde, wenn sie da erfolgreicher werden wollen.
Hast du noch Ziele für deine Jahre, bevor du in Rente gehst?
Noch glücklicher werden?
Yay!
So, noch reisen, noch mehr Stille zu suchen, in mir auch und in der Welt. Und noch lebendiger werden. So, mal gucken, wie weit ich noch komme.
Vielen, vielen Dank, Dami, für deine Zeit, für dein Wissen. Und ich werde auf jeden Fall deine Videos weiterverfolgen, auch wenn ich sie nicht mehr jeden Morgen gucke.
Musst du wissen.
Aber ab und zu, und Dankeschön.
Vielen Dank für die Einladung.